In dieser Podcast-Folge wird es unbequem. Heute ist Caro mit dabei und wir sprechen darüber, wie Social Media unser Bild von Ernährung, Körperbild und sogar unsere Meinung beeinflusst. Warum extreme Aussagen so gut funktionieren, wo bewusst mit Unsicherheit gearbeitet wird und warum gerade im Ernährungsbereich Reichweite oft wichtiger scheint als Verantwortung. Wir schauen uns an, welche psychologischen Mechanismen hinter Ernährungskontent stecken, warum sich besonders viele Frauen vergleichen und stellen uns auch selbst die Frage, wo sind wir vielleicht Teil dieses Systems? Mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Hier sprechen wir jede Woche, wie der Name schon vermuten lässt, über eine einfache Ernährung und einen entspannten Umgang mit Essen. Ganz ohne Rabattcodes, wissenschaftlich fundiert und ohne unnötige Verbote. Kurz vorab, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst und gerne hörst und auch nicht Nein zu gutem Karma sagen würdest, dann gib uns doch kurz eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform, auf der du gerade hörst. Dauert nur ein paar Sekunden. So, Caro, jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Part. Schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch. Bevor wir dich ein bisschen vorstellen, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Das mache ich eigentlich immer mit Gästen, dass ich die so ein bisschen aus der Reserve locke. Und mich würde mal interessieren, wann hast du das letzte Mal deine Meinung komplett geändert und warum?
Oh, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Oh, das wird richtig kontrovers, glaube ich. Ob ich jetzt das letzte Mal ist, weiß ich gerade nicht. Also ich habe zwei Sachen. Die eine Sache ist, und zwar, eigentlich bin ich ja ein Mensch, der auch sehr auf Studien und Nachweise und so weiter beharrt. Und ich habe gerade die Situation, ich wurde letztes Jahr am Knie operiert, ich habe mir Kreuzband, Innenband und Meniskus zerschallert und wir haben das Kreuzband konservativ gemacht, weil es halt nicht ganz durch war. Das heißt, wir haben einfach gewartet und geguckt, ob es heilt. Und mein Arzt, ich vertraue meinem Arzt sehr, der hat mich halt, also der Meniskus, den haben wir operiert und mein Arzt ist sehr, sehr kompetent. Der hat mir mein anderes Bein, was auch ein bisschen zerschossen war, extrem gerettet. Und mein Arzt hat mir Eigenbluttherapie vorgeschlagen als Behandlung ist ein bisschen schwierig, weil Eigenbluttherapie halt keinen klaren Wirkungsnachweis hat. Das Ding ist, dass ich da sehr in einem Clinch stehe und ich habe ein Video darüber gemacht, dass ich das halt als Therapie angenommen habe, weil es halt Selbstzahlerleistungen und so weiter. Aber es scheint auf der einen Seite ganz gute, also Hinweise zu geben, dass es halt, also das Prinzip ist halt im Endeffekt einfach, dass man gebündelt seine eigenen Thrombozyten die für Wundheilung zuständig sind, in die Stelle reinspritzt wieder, um Wundheilung zu fördern. Und für mich ergibt das sehr viel Sinn in meinem Kopf. Und ich habe dann einfach die Geschichte erzählt, dass ich das habe machen lassen, ohne Heilversprechen, obviously. Und ich kann auch nicht nachweisen, dass die erste Runde gut funktioniert hat, aber es scheint zu funktionieren. Und ich habe ein bisschen Gegenwind bekommen, weil Leute meinen, Caro, du bist doch eigentlich jemand, der so krass hinter Studien und so weiter steht. Und warum machst du das jetzt? Also, das ist so eine ganz schwierige Sache, weil ich halt eigentlich genau dahinterher bin. Gleichzeitig bin ich ein Mensch, der auch sehr auf die Erfahrung von Leuten vertraut, wenn ich mich mit diesen Menschen auseinandersetze. Und klar, mein Arzt verdient daran, aber ich halte meinen Arzt auch für sehr kompetent. Und da habe ich tatsächlich meine Meinung bezug Eigenblut geändert und bin jetzt aber auch tatsächlich wieder zurückgeschwungt und habe mich entschieden, es trotzdem weiterzumachen. Das heißt, ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich vor der Situation stand, shit, jetzt glaube ich, dass hier alles irgendwie dann doch, haben die vielleicht recht und das ist so ein bisschen, also ich war da so ein bisschen in einem inneren Konflikt und dann war ich kurzfristig so, dass ich vielleicht meine Meinung geändert habe, habe mich aber jetzt nochmal mit einem anderen Arzt unterhalten, der tatsächlich aus einem anderen Feld kommt, aus der plastischen und ihn seine Meinung gefragt und der damals bei dem Unfall, weil wir in der gleichen Kletterhalle sind, dabei war und der hat mir nochmal sehr viel Input gegeben und jetzt habe ich mich wieder dafür entschieden, es trotzdem weiterzumachen. Aber ich glaube, das war ein gutes Beispiel. Und das andere Beispiel, weil ich finde das, glaube ich, nochmal ein Ticken interessanter, ist tatsächlich das Thema Tierversuche, weil ich eigentlich ja ein sehr kontrovers, yeah.
Eigenblut.
Richtig.
Also wenn wir schon Diskussionsraum schaffen, dann richtig, ne?
Wir sprechen
über die Elite und Adenochrom und das Ganze.
Genau, und ich hole gleich meinen Aluhut raus und dann geht's los. Nee, aber ich bin obviously gegen Tierversuche und das ist ja ein ziemlich tiefes Thema. Ich bin sehr für Tierrechte und so weiter. Aber ich habe einen Menschen in meiner Familie, die molekulare Biomedizinerin ist, Doktorin, und die tatsächlich Tierversuche durchführt und an Mäusen. Und ich habe mich mit ihr also wir sind zusammen aufgewachsen, sind sehr eng und wir haben über das Thema geredet und das hat meine Meinung zu Tierversuchen tatsächlich sehr geändert. Mit der einfachen Begründung, nicht, dass ich Tierversuche gut finde. Ich finde Heißtierversuche immer noch sehr, sehr, finde ich immer noch absolut scheiße. Aber es hat meine Meinung zu Notwendigkeit in gewissem Maße geändert, weil ich, Prost, genau, sehr schön, thematisch passend. Ich habe meine Blitzertasse nicht, ich habe eine Guatemala-Tasse heute.
Cool.
Aber zu verstehen, wie Tierversuche in Deutschland geführt werden, und zwar, dass du für alles einen Ethikantrag stellen musst. Für alles musst du jede einzelne Maus braucht einen Ethikantrag und so weiter. Und wie die Tiere behandelt werden, während sie quasi für die Testung gezüchtet werden und so weiter. Wie man ethisch damit umgeht, wenn man der Maus, weiß ich jetzt nicht, so nach dem Motto ein Bein abnimmt, kann die Maus noch weiterleben? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die Maus ist in Laborumständen gezüchtet worden, ist es dann moralisch richtig, sie freizulassen? Nee, ist es nicht. Deshalb ist es moralisch richtig, sie zu töten. Und all diese Themen, das hat meine Meinung über Tierversuche extrem geändert, beziehungsweise sehr beeinflusst und mein Verständnis, ehrlich gesagt, einfach extrem geändert. Und ich finde Tierversuche immer noch schlecht. Ich finde es aber halt interessant, dass vielen Leuten häufig der Kontext, glaube ich, fehlt, wie Tierversuche stattfinden in der Forschung. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, sagt die Person sehr, sehr klipp und klar, wir versuchen, jeden einzelnen Versuch zu verhindern, wenn er nicht sein muss. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich sehr beeinflusst hat, auch irgendwie fürs Verständnis dahingehend. Und das ist mir so jetzt als erstes eingefallen, weil das sehr viel, weiß ich nicht, einfach, weil wir denken ja, ach, dann testen wir es einfach an einem Hasen. Also nee, so einfach ist es halt nicht. Also das ist ein sehr tiefgehendes Thema und da ist sehr viel Moral und Ethik drin. Und das fand ich ganz interessant und das hat nochmal so ein bisschen meine Meinung geändert. Und auch mir tatsächlich beigebracht, dass ich zu manchen Themen vielleicht auch einfach gar nicht so eine tiefgehende Meinung haben sollte, weil ich nicht drin stecke.
Ja, kann ich verstehen. Also ich habe auch mittlerweile diese kleine Glaubenskrise, fand ich sehr spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass du sagst, also auf die Tierversuche gehe ich jetzt nicht ein, weil da kann ich nicht mitreden. Aber nee, was ich sehr interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass du so ein bisschen gesagt hast, ja, eigentlich bin ich ja evidenzbasiert und die Behandlungsempfehlung ist nicht evidenzbasiert. Ich habe tatsächlich gerade so einen ähnlichen Sinneswandel, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, also am Anfang zu meiner Social-Media-Zeit und auch zur Einfach-Ernährungszeit, wir waren ultra evidenzbasiert. Mhm. Ja, alles nur auf Evidenz. Und wenn man, je tiefer man drinsteckt und sich auch mal anschaut, welche Lobbys, welche Studien finanzieren und was da alles hinter den Kulissen abgeht, ja. Gerade kommen ja die meisten Studien zum Thema Ernährung auch aus den USA oder viele aus den USA oder aus dem englischsprachigen Raum. Und jetzt gerade durch den Politikwechsel merkst du einfach, da ist auch ein gewisser Einfluss. Und ich sag dir, wie es ist, ich bin auch nicht mehr so auf der, also Wissenschaft heißt ja auch, Studien zu hinterfragen.
Voll.
Und Wissenschaft heißt ja auch, Erfahrungswerte mit reinzubringen.
Klar. Ne?
Also du kannst ja nicht sagen, Wissenschaft bedeutet nur, ich zitiere Studien und alle anderen Sachen sind halt nicht Wissenschaft. Das ist halt falsch und ich glaube, da das ist so ein anderes Thema, aber ich verstehe, was du meinst und ich bin auf einem ähnlichen Punkt angekommen, weil ich sage, ich habe hier Erfahrungen in der echten Praxis, die sich nicht immer mit dem abdecken, was die Wissenschaft sagt, die wir halt als Wissenschaft betiteln. Aber Caro?
Ich habe das ganz kurz eben, ein ganz, ganz kleiner Stinkner. Ich habe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, ich bin in mancher Hinsicht ein relativ esoterisch veranlagter Mensch. Glaubensmäßig ganz lange kritische Geschichte und so. Aber ich zum Beispiel gerade in der Psychotherapie arbeitet man ja sehr, sehr viel mit tatsächlich esoterischen Ansätzen. Seien es so Dinge wie Meditation und so weiter, die ja aus einem Glauben kommen. Die kommen ja aus dem Buddhismus. So, das ist, ne? Gleichzeitig wissen wir aber, dass so Sachen wie Meditation und Entspannungsübungen das Hirn verändern. Und das ist so, sind so Dinge, die ich halt so, da habe ich einen, ich habe da, deshalb, da rede ich nicht so super viel drüber auf meinem Account, weil ich weiß, dass das so ein bisschen clashen könnte, wie zum Beispiel die Eigenblutgeschichte, wo ziemlich viele so waren, so, Caro, du arbeitest doch evidenzbasiert, dass ich tatsächlich persönlich in meiner Angehensweise mit Themen wie Stressbewältigung und so weiter sehr krass in Richtung Entspannungsübungen, Meditationen und auch so Dinge, keine Ahnung, ich mache auch Chakrenmeditationen, würde ich in dem Moment sagen, hey, du musst dein Herzchakra öffnen, damit du weniger Drückungsgefühl in der Brust hast. Nee, aber ne, das ist so ein bisschen schwierig, weil da sehe ich mich auch und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, anekdotische Evidenz ist eine absolut relevante Sache, wenn sie in richtigen stellen, wenn Kontext gibt und wenn sie quasi, belegt nichts, aber sie darf in eigenen Erfahrungsberichten absolut stattfinden. Deshalb, das verstehe ich total. Und so ein bisschen Raum schaffen für Menschen sind halt einfach nicht immer in Studien einzuordnen.
Absolut richtig. Wir haben jetzt schon viel über Studien, Ernährung gesprochen, Esoterik, Tierversuche. Hol doch mal gerne nochmal unsere Hörer ab. Wer bist du denn eigentlich und was genau machst du auf Social Media?
Ja, das ist eine richtig gute Frage, ne? Ich muss mir irgendwann, glaube ich, einfach mal so einen Slogan zulegen, was ich mache, weil das einfach so... so ein Elevator-Pitch. Oder 100 Pro, ich muss mir echt mal überlegen, dass ich einen Elevator-Pitch baue. Hi, ich bin Caro. Ich bin gelernte Journalistin. Ich arbeite seit 8 Jahren in Social Media Marketing. Das ist relativ normal tatsächlich für Journalisten, dass man im Marketing irgendwann landet, weil Journalisten bekommen keine Kohle, nicht genug Kohle, sage ich ganz ehrlich. Und es gibt sehr wenig Plätze quasi für sehr spezifische journalistische Ansprüche. Und ich, um es kurz zu fassen, ich war schon immer auf Social Media unterwegs, aber sehr lange als Privatperson. Und dann habe ich vor vielen Jahren bereits meinen Account Climbing Caro eröffnet, wo ich einfach nur Klettervideos teilen wollte und so ein bisschen Sportcontent und yay, aber nie das Ganze so krass verfolgt habe. Und letztes Jahr bin ich 2 Tage vor meinem Unfall, wo ich mir das Knie so zerballert habe, viral gegangen mit einem Video über die Thigh Gap, wo ich auf eine große Influencerin reagiert habe und gesagt hat, so kann man eine Thigh Gap kriegen, bla bla. Und ich habe gesagt, nee, so funktioniert es nicht. Und das Video ist voll durch die Decke gegangen. Und das letzte
Kannst
Jahr...
Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was eine Thigh Gap ist? Ich weiß es aber für die Hörer.
Ach so, ja, sorry. Eine Thigh Gap ist im Endeffekt eine Lücke, die entsteht zwischen den beiden Oberschenkeln. Und die ist rein genetisch. Sie kann logischerweise erreicht werden mit einem sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil, aber bei vielen Menschen ist sie rein genetisch. Das bedeutet, viele Menschen, wenn man eine Thigh Gap hat, hat man sie häufig in einem Gewichtsbereich, der noch nicht so ultra niedrig ist oder Körperfettbereich, der noch nicht so ultra niedrig ist, sondern einfach wegen dem Knochenbau. Dass man, das kommt von dem Winkel, wie die Oberschenkel aus der Hüfte sozusagen rauskommen. Dadurch entsteht im Endeffekt diese Lücke. Und klar, schmalere Menschen haben die tendenziell eher, weil auch ein sehr niedriger Körperfettanteil die erreichen kann. Aber grundsätzlich ist es eine sehr genetische Sache,
und darauf
ob man sie
reagiert.
Überhaupt erreichen kann oder nicht. Genau, darauf habe ich reagiert, um einmal zu klären, ja, die kannst du halt nicht erreichen. Gesund ist es eigentlich. Also ja, es ist ein bisschen kritisch. Und das ist total durch die Decke gegangen. Und in der Zeit, Reaction-Content sind ja schon seit einiger Zeit auch auf YouTube und so weiter relativ groß. Und ich glaube, das ging auch so vor 1,5 Jahren dann langsam auf Instagram los. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr war Peak, so wie ich das wahrnehme. Und dann habe ich war arbeitslos letztes Jahr. Und dann habe ich unverletzt, frisch operiert, das heißt, ich hatte sehr viel Zeit. Und dann ist mein Account gut durch die Decke gegangen. Ich mache Videos, ich mache alles Mögliche. Ich erzähle sowohl so ein bisschen die Geschichte von meinen Verletzungen, meine Erfahrungen. Ich mache auch so ein bisschen Sportcontent, so ein bisschen teilen, dass man auch mit, wer hätte es gedacht, mit 75 Kilo ein sportlicher Mensch sein kann und sehr stark sein kann. Und surprise, surprise, man auch essen kann, was man möchte teilweise. Und ich glaube, da bin ich sehr neutral und auch eher so, weiß nicht, food positive eingestellt, weil ich halt auf nichts verzichten möchte. Und gleichzeitig, einer der Hauptpunkte ist, dass ich ganz gerne sehr nischige, investigativ-journalistische Inhalte bezüglich Marketingstrategien und Aussagen von Influencern mache. Das heißt, ich gucke mir so ein bisschen an, was Leute entweder für Marketingstrategien fahren. Das kann große Marken sein wie Moore, bestimmte Influencer oder ESN oder Rocker oder sonst was. Oder ich gucke mir sehr spezifisch einzelne Aussagen an, die eventuell ja wie so einen Rattenschwanz haben könnten, der halt einfach ein bisschen kritisch ist oder so. Und dann reagiere ich darauf und nehme das so ein bisschen auseinander. Auch ich habe vor, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr auch immer mal wieder mit Studien gearbeitet und Studien eingeblendet und so weiter. Davon bin ich relativ weit weg mittlerweile, weil ich halt einfach gemerkt habe, da werden wir bestimmt auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, dass das potenziell sehr kritisch sein kann und zu vereinfacht quasi ist. Und ich gucke so ein bisschen dahinter. Wichtig ist, ich kritisiere gar nicht unbedingt immer. Ich glaube, viele Leute, die mich kritisch sehen wollen, denken, ich bin immer die kritisiert. Tatsächlich sind viele meiner Videos komplett neutral, ich erörtere einfach nur, dass die Dinge passieren oder ordne sie ein. Ich habe manchmal in meinen Videos ein paar drin, wo ich meine Meinung sage und der ist halt relativ deutlich gekennzeichnet durch ich finde, ich glaube und so weiter. Und ich verstecke da nicht irgendwo meine Meinung heimlich drin und versuche zu unterwandern. Und das mache ich. Und das gefällt nicht allen. Aber naja.
Was ist denn dein Ziel damit? Also nehmen wir mal an, jemand würde jetzt auf deiner Seite landen und wir würden jetzt mal sagen, dein Social-Media-Profil wäre eine Art Visitenkarte. Was ist das Ziel, das du dir wünschst für die Leute, die dir folgen? Was sollen die haben können sein?
Ich möchte, dass Leute mehr Kompetenz für Medien bekommen. Ich möchte ganz einfach aufklären, was quasi so ein bisschen die Augen öffnen, wo wir in welchem Ausmaß von Medien und Marketing und allem umgeben sind und wie wir mittlerweile, Social Media ist ein ganz kritisches Medium für Marketing, und das ist in den letzten Jahren, dadurch, dass wir so nah dran sind wie noch nie an Marketing, weil ich bin aufgewachsen mit Katalogen und Fernsehwerbung. Und ich wusste immer, dass Werbung das Ziel hat, mich zum Kaufen aufzufordern. Ich habe das Gefühl, das haben wir auf Social Media ein bisschen, genau. Und ich habe aber das Gefühl, das haben wir auf Social Media so ein bisschen vergessen, dass das auch das Ding ist. Gleichzeitig ist das ein riesengroßes strukturelles Problem, ne, weil die Plattformen nicht unbedingt zahlen und so weiter. Und ich glaube, ich möchte Leute einfach so ein bisschen die Augen öffnen, wie vielleicht auch radikal manche Menschen sind und manipulativ, um an Geld zu kommen. Und gleichzeitig, wie schwierig es moralisch ist, dass wir hier in einer Bubble sind, die so emotionalisiert ist, dass man da an vielen Stellen versucht, Werbung reinzuschieben. Ich glaube, ich möchte einfach aufklären. Leute ein bisschen Kompetenz mitgeben. Verbraucher einfach ein bisschen schützen, glaube ich.
Spannend. Ich würde auch gleich im Bereich Ernährung einsteigen, weil wir sind ja ein Ernährungspodcast, also wir brauchen jetzt ja nicht über Fahrradpumpen zu sprechen. Aber da habe ich auch, glaube ich, noch nie ein Video zu gemacht, oder das wäre dann. du reagierst ja, also du versuchst ja, also ich habe auch Videos gesehen, wo du Sachen lobst, wo du Sachen gut findest, ja, wo du zustimmst. Mich würde jetzt mal interessieren, du gehst ja auch sehr kritisch auf den Ernährungsbereich ein, auf Influencer, auf bestimmte Produkte, auf bestimmte Marketingbewegungen. Was würdest du sagen, läuft denn aktuell im Ernährungsbereich auf Social Media grundsätzlich schief?
Ich muss direkt vorhin einmal kurz einen Disclaimer setzen. Ich habe keinerlei Kompetenzen im Ernährungsbereich. Ich bin, also nur damit Leute so ein bisschen das einordnen können, ich bin selber nur eine Konsumentin, die sich aber auch mit der Thematik viel beschäftigt, die ein gesundes Essverhalten hat. Ich glaube, das ist immer relativ, weil viele erzählen ja, oh, ich habe abgenommen und das ist meine Kompetenz, oder oh, ich hatte eine Essstörung, das ist meine Kompetenz. Das habe ich nicht. Das Ding ist aber, ich beschäftige mich viel mit der Thematik. Ich habe eine Trainerlizenz, aber ich habe keine spezifischen Kompetenzen in dem Bereich. Das ist mir immer relativ wichtig, das nochmal kurz zu sagen, weil ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, wo kommt man denn her? Das Ding ist aber, ich glaube, gerade in der Fitnessbranche, wenn man sich viel mit Sport und Bewegung und so weiter, dann kommt man halt um Ernährung nicht rum. Und das sind halt auch die Sachen, die Kompetenzen, die ich mir angelernt habe, mich damit beschäftigt habe. Ich versuche mich aber viel, ehrlich gesagt, und das fällt, glaube ich, auch auf, aus spezifischen Thematiken, wenn man sagt, das wirkt so und so oder das macht das, da versuche ich mich ein bisschen rauszuhalten, einfach weil ich nicht tief genug gehen kann. So, ich würde nie sagen, hey, so und so viele Kalorien solltet ihr essen, wenn, weil ich halt einfach nicht tief genug drin bin. Ich glaube,
aus deiner Meinung, deiner Meinung nach, was läuft schief gerade?
Genau, ich glaube, es läuft ganz viel schief. Es läuft ganz viel schief. Ich glaube, dass wir sehen, dass Marketing in einem super emotionalisierten Bereich, Thema Abnehmen, Thema, also wir sind ja gerade in einer Bewegung von Longevity, Selbstverbesserung, Selbstoptimierung. Das Thema ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Wir kennen eigentlich Selbstoptimierung aus dem Thema Bodybuilding oder sonst was. Und jetzt ganz plötzlich sind alle Leute am Optimieren. Wo kann ich wirklich jede Kalorien einsparen und so weiter? Wo kann ich dies machen, damit ich das dort machen kann? Und das ist so krass geworden, dieser Optimierungszwang unserer Gesellschaft, dass das aber halt eine Sache ist, mit der mittlerweile extrem viel Geld gemacht wird und das Ganze auch genutzt wird, um Produkte zu verkaufen. Und ich glaube, dass wir uns, das ist, glaube ich, das, was schief läuft, dass wir uns so sehr darauf konzentrieren, alles mit Hilfe von Produkten zu optimieren, dass wir vergessen, dass Basics gemacht werden sollten und vergessen, dass, und das ist, glaube ich, ein Punkt, ich weiß, dass das nicht so viele gerne hören, dass es auch ein Nachher gibt. Und zwar mit dem Nachher meine ich, wenn man ein spezifisches Ziel hat, zum Beispiel der Aufbau oder Abnehmen oder, also weiß ich nicht, ne, dass das Themen sind, die haben potenziell irgendwann ein Ende. Man hat irgendwann abgenommen. Was ist dann? Und ich glaube einfach, dass die Branche sich sehr, also die Branche hat ja keinen, also Ich glaube, wir vergessen einfach, dass Marketing uns immer noch oder dass Marken uns immer noch Produkte verkaufen wollen und uns nichts Gutes wollen. Und das ist nichts, weil dass ich mich gegen den Kapitalismus, also natürlich spreche ich mich gegen den Kapitalismus aus. Das ist jetzt nicht im Sinne von, oh bitte kauf kein Proteinpulver, aber der Punkt ist, Proteinpulver wird halt dein Problem nicht lösen, wenn du halt nicht checkst, was dein Problem ist oder wenn du halt deinen Umgang nicht lernst. Und ich habe einfach häufig das Gefühl, wir rennen gerade immer einem Ziel hinterher, aber verstehen gar nicht, was passiert ist, denn was passiert denn, wenn wir das Ziel erreicht haben? Und können wir das Ziel überhaupt erreichen? Und bin ich überhaupt ein guter Kunde, wenn ich das Ziel erreicht habe? Oder vielleicht steckt da sogar mehr hinter, dass man mich als Kunde nicht verlieren möchte und ich deshalb dieses Ziel nie erreichen sollte und so weiter. Ich glaube, das läuft einfach gerade schief. Es ist so, ah.
Ich habe mir die Frage heute, als ich ins Büro gelaufen bin, auch gestellt. Und zwar habe ich mir, also ich bin jemand, ich liebe es, Geschäftsmodelle zu analysieren und mich zu fragen, was ist am Ende vom Tag der umsatzbringende Hebel? Ne? Bei uns im Coaching ist es zum Beispiel so, dadurch, dass wir ein hochpreisiges Produkt anbieten, können wir mit einer relativ guten Marge gute Gewinne erzielen. Aber logischerweise werden wir nie in den Milliardenbereich kommen mit einer Ernährungsberatung. Das ist klar. Ne? Da muss man
einfach,
weil ihr
halt Leuten helft. Das ist das Bittere daran, weil Leute irgendwann alleine in der Lage sind und euer Produkt nicht mehr brauchen.
Genau.
I mean, good for you.
Damit kann man Geld verdienen, aber damit kannst du nicht Kunden 10 Jahre an dich bitten. Dann würde deine Dienstleistung nicht gut sein. Ja. Und alles, was auf Produkten basiert, gerade im Bereich, ich sag jetzt mal 30 bis 50 Euro, da jeder, der ein bisschen Marketing versteht, weiß, dass du einen Kunden für 30 bis 50 Euro gewinnst und dann auch noch Profit machst, ist relativ gering. Das heißt, wahrscheinlich musst du so 300, 400 Euro erstmal ausgeben durch bestimmte Werbemaßnahmen, dass ja überhaupt der Kunde zustande kommt. Und dann hast du vielleicht über die Jahre einen Kundenwert von 2.000 Euro und dann hast du 1.500 Euro Profit gemacht an diesem Kunden. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie selbst schon so in der erlernten Hilflosigkeit stecken, dass sie praktisch das Nachher gar nicht mehr im Kopf haben, sondern die leben in der Dauerdiät.
Ja.
Die leben, das ist jetzt mein Lifestyle, ich muss jetzt einfach Diät machen und die denken gar nicht ans Nachher, weil die sich schon dran gewöhnt haben, dass sie sowieso immer auf Diät sind und genau davon profitieren ja diese Produkte.
Klar.
Die unterstützen die Angst, wenn du mich nicht mehr benutzt, nimmst du vielleicht zu oder du hast ein Problem und wenn du mich benutzt, bist du auf der sicheren Seite, du erreichst zwar nicht dein Ziel, aber der psychologische Hebel ist ja, wenn es dir weggenommen wird, geht es dir schlechter.
Exakt. Und das ist genau das Ding. Ich glaube einfach, und das Problem ist so, wenn ich das anspreche, bekomme ich sehr oft vorgeworfen, dass ich einfach die Marken scheiße finde, was ich so ein bisschen kritisch finde, weil ich denke mir so, natürlich habe ich Marken, die ich mehr mag und die ich weniger mag, aber ich nutze halt auch Proteinpulver. Da oben hinter mir im Bild stehen Proteinpulver. So, ne? Also ich nutze Proteinpulver.
Jeden Tag.
Genau. Und das ist so total. Und ich denke mir halt so, mir wird dann halt immer sehr spezifischer Hate vorgeworfen. Aber ich glaube, vielleicht, du hast absolut recht. Und ich glaube auch, dass man das anders sieht, wenn man in dieser Branche gearbeitet hat oder wenn man einfach, aber eigentlich denke ich mir, das sind Dinge, die kann man doch eigentlich ganz logisch bedenken. Oder eine Marke hat nichts davon, wenn du sie nicht mehr benötigst. Das bedeutet, eine Marke hat nichts davon, dir Lösungen zu verkaufen. Ich glaube, das muss man immer sich vor Augen führen. Es gibt natürlich so gewisse Ausnahmen, so, ne? Zum Beispiel, es gibt Marken, die sind im Gesundheitsbereich unterwegs, die sind dann Marken wie, ohne jetzt Werbung zu machen, weil ich halt mit einer Marke eine Kooperation habe, aber deshalb nenne ich jetzt keinen Namen. Aber zum Beispiel.
Kannst du ruhig nennen, also du bist
also
ja
Marken, die, ja, aber es gibt ja ganz viele verschiedene, Marken, die medizinische Versorgung machen, zum Beispiel Kompressionsstrümpfe und so weiter. Die wissen, die haben in dir einen Dauerkunden, weil bestimmte Erkrankungen wie Lymphödem sind nicht heilbar, du wirst die dein Leben lang brauchen. So. Das Ding ist aber halt auch, die verkaufen auch Bandagen. Und da fragt man sich so ein bisschen so, okay, profitieren die vielleicht davon, dass die dir einen Support geben, anstatt dass du dein Problem lösen lässt mit, ich sage jetzt mal übertrieben, mit einer OP, so nach dem Motto. Aber ich glaube, wenn wir sind hier auf einem ganz anderen, Wirtschaft ist nicht selbstlos. Ich wünschte, ich könnte die Leute einfach schütteln und denen sagen, die wollen dein Geld. Die wollen nicht, dass es dir gut geht. Und das ist das Ding, selbst wenn sie es wollen würden, es wäre egal, weil dann würden sie dir kein Produkt verkaufen, sondern eine Lösung. Und das ist, glaube ich, die Sache, die die Leute einfach nicht checken, weil wir halt einfach in Zeiten von Influencer und Marketing sind, und Marken sind, Entschuldigung, die sich so positionieren, dass sie dir helfen, dass sie dein Bestes wollen. Die wollen nicht dein Bestes, die wollen dein Geld. Du musst für die ein guter Kunde sein. Und das ist nicht markenspezifischen Problem, das ist halt die Wirtschaft. Die wird, und dann komme ich halt rein als Marketingmensch und als Social Media Managerin. Ich muss dir den Bums so verkaufen, dass du denkst, das ist auch übrigens ein Problem, dass ich nicht weiß, ob ich in 20 Jahren moralisch noch im Marketing arbeiten kann. Weil es halt einfach ganz schwierig ist, außer man arbeitet vielleicht für NGOs oder so. Und ich bin ja jetzt so mit meinem jetzigen Job ein bisschen weg vom klassischen Marketing. Und ich merke, ich muss dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit für sehr, sehr coole Marken gearbeitet. Für wirklich coole Marken. Ich habe sowohl für Marken gearbeitet, wo man, also du erfährst sehr viel über Marken, wenn du für die Marketing machst. Und Marken, wo ich mir dachte, oh Gott, eigentlich kann ich das moralisch nicht. Ich hatte zum Beispiel in einer meiner letzten Agenturen eine Biermarke als Kunde, was für mich moralisch ein bisschen schwierig ist. Mein Vater war Alkoholiker, ist dann verstorben und so weiter. Und das Ding ist so ein bisschen, ich konnte es mit mir vereinbaren, weil die Marke eine sehr coole Marke war, im Sinne von traditionell, überhaupt nicht auf den Vielkonsum ausgelegt, Braukultur. Das war für mich okay, tatsächlich. Aber ich habe halt auch für eine Süßwarenmarke gearbeitet, wo du dir dann auch wieder so ein bisschen die Frage stellst, ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Also nicht mehr oder weniger sich die Frage stellen als Alkohol. Marketing ist eine Sache, die, da kann sich auch, glaube ich, keiner, der als Social Media Manager arbeitet, frei machen. Du bist im Endeffekt jemand, außer du arbeitest wirklich für NGOs, du willst, dass Menschen Dinge kaufen und den Umsatz treiben.
Ich finde, dass Marketing an sich gar nicht das Problem ist, sondern das Motiv vom Marketing. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du hast eine Person, die sagt, ich trinke halt einfach gerne Bier und ich will das jeden Tag trinken und mir sind die Risiken bewusst, aber ich will darauf nicht verzichten, ich habe mich dafür entschieden. Ne? Mhm. Dann finde ich es überhaupt nicht problematisch, Marketing für Bier zu machen. Wenn du allerdings sagen würdest, hey, trink jeden Tag eine Flasche Bier, dann wirst du gesünder und machst dafür Marketing, dann wäre das ja problematisch. Und wir wollen ja im Ernährungsbereich bleiben und jetzt ist ja eben die Frage, ne? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich vermarkte eine Ernährungsberatung, ich vermarkte einen Ernährungsplan unter einem bestimmten Versprechen, finde ich es an sich nicht problematisch. Ich finde es problematisch, wenn ich mit meinem Marketing vorgaukle, einen bestimmten Lifestyle oder ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, durch Sachen, von denen ich aber eigentlich weiß, dass sie nicht funktionieren oder ich gar nicht das Ziel habe, dass du das Problem löst. Ein einfaches Beispiel. Du bist eine Person, die sich auf den Zeh anhaut, so den kleinen Zeh. Und ich kenne dein Problem. Ich weiß, aha, die Caro haut sich auf den kleinen Zeh an. Jetzt könnte ich ja einfach sagen, hey, liebe Caro, kauf doch meine Pflaster. Mit diesen Pflastern haust du dir zwar noch immer den Zeh an, aber das tut nicht mehr ganz so weh. Du musst sie halt jeden Tag wechseln. Dann würde ich ja, mein Motiv wäre ja nicht dafür zu sorgen, dass du dir nicht mehr den Zeh anhaust, sondern mein Motiv wäre ja, dass du meine Pflaster benutzt. Das heißt,
richtig.
Die eigentliche Lösung wäre ja, mach die Augen auf, wenn du deine Füße im Raum bewegst. Und so ja, schaffst du das exakt. Mit einem Raumcoaching oder was auch immer.
Ja, yeah, genau.
Aber dann kann ich ja nur einmal an dich verkaufen. Natürlich kann ich durch bestimmte Angebotsstrukturen noch dir vielleicht irgendwie einen Online-Kurs anbieten oder eine
Community. Oder wenn du umziehst, neues Raumcoaching.
Aber
genau, es ist ein perfektes Beispiel. Genau das ist es. Und ich finde das so krass, weil ich halt häufig mit eigentlich denke, das muss man doch eigentlich checken. Und ich glaube, das ist das Problem bei Social Media. Ich sage auch gar nicht, dass die Leute irgendwie blöd sind, die das nicht checken. Ich glaube halt einfach, dass wir so eingelullt sind, dass wir da einfach so ein bisschen den Grip verlieren. Und ich glaube, dass das die Strukturen in der Ernährungs- und Fitnessbubble einfach ganz, ganz dolle haben. Und ich glaube, das macht mich so wütend, weil ich mir halt denke so, ja, ich wünsche mir mehr für die Leute.
Was würdest du sagen, sind so psychologische Trigger oder Auffälligkeiten, die das begünstigen, dass Menschen da nicht dahinter steigen?
Boah, das ist ganz schwierig. Ich glaube, wir sind in Zeiten von extremem Marketing von Leuten, die wir als super authentisch wahrnehmen, was halt die Problematik von Influencern ist. Wir denken, die sind ultra authentisch, was sie vielleicht auch sind, ne? Don't get me wrong. Aber wir vergessen, dass wir in dem Moment, also es ist ja so, wenn jemand ein Produkt verkauft oder bewirbt, dann ist es ja so, dass im Endeffekt rein rechtlich die Neutralität verloren geht. Ne? Das ist so ein bisschen das Lobbying-Prinzip. Ne? Jemand, der, weiß ich nicht, also aus irgendeinem Grund checken wir das bei Politikern, aber nicht bei Influencern. Ne? Das ist halt, wenn jemand den Markennamen erwähnt, weil er dafür Geld bezahlt, ist er nicht mehr neutral. Und das Problem ist aber, wir haben gelernt, dass Influencer uns sagen mit, ja, ich bekomme da zwar Geld für, aber ich nutze das auch privat. Und auch wenn das der Wahrheit entspricht, ich habe mich dabei auch schon erwischt und man denkt sich im Moment, oh Gott, das ist ja voll die Floskel, aber es ist ja die Wahrheit. Das Problem ist aber, diese Floskel kann natürlich auch missbraucht werden, ne? Dass Leute das nutzen, um Sicherheit zu vermitteln. Wir haben halt gelernt, Influencer sind unsere Freunde und Influencer sind unsere nahe Menschen an uns heran. Wir gucken denen jeden Tag in die Stories, jeden Tag beim Leben zu. Und wenn die uns etwas empfehlen, dann glauben wir, dass sie dahinter stehen. Uneingeschränkt. Das Ding ist aber, in dem Moment, wo eine Werbung passiert, ist im Endeffekt keine Neutralität mehr gegeben. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir das so radikal behandeln. Ich erwische mich selber dabei, dass wenn man dann als Creator Werbung macht, ich mache auch Werbung, nicht viel, aber wenn ich Werbung mache, dann, ne, passiert halt, weil Strukturen, Plattformen monetarisieren, geht nicht so gut, bla bla. Dann erwische ich mich selber dabei, wie ich gerne sowas sagen würde, wie, Leute, ich nehme nur Kooperationen an, hinter denen ich wirklich stehe und so weiter, weil das für mich die Wahrheit ist. Aber das kann natürlich auch vollkommener Bullshit sein, weil eigentlich spielt es ja keine Rolle, weil ich bin ja nicht mehr neutral in dem Moment. Und ich glaube halt einfach, das schließt nicht aus, dass ich die Produkte wirklich gut finde. Aber der Punkt ist halt, wir haben gelernt, dass wenn Caro ein Produkt bewirbt, ist es auch gut, weil Caro ist ja so nahbar und authentisch und Caro würde mir nie ein Produkt geben, was sie nicht selber gut findet. Das Problem ist aber, was ist, wenn das mal passiert? Weil was ist, wenn mir extrem viel Geld angeboten wird und ich bin davon abhängig oder ich sage halt einfach, ich will das Geld haben und dann erzähle ich das, obwohl ich gar nicht hinter dem Produkt stehe. Und das klingt jetzt erstmal so, als würde jeder sagen, ach, dann würde ich es einfach nicht machen. Doch, würdest du. Also je nachdem, wie viel Geld fließt, du würdest dir diese Gedanken machen. Und das sind halt einfach Dinge, die dazu führen, dass wir da nicht mehr hintersteigen. Außerdem ist es wirklich auch es ist die Fear of Missing Out. Also FOMO ist ganz, ganz stark, gerade im Ernährungsbereich. Und hier kommen wir zu Sachen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht viel beleuchtet werden. Wie viel ganz klassisches Sales-ish Verhalten wir mittlerweile im Marketing finden. Sei es künstliche Verknappung. Das bedeutet, man kauft 10 Milchtüten ein als Vertrieb und sagt, ey, wir haben nur 5 Milchtüten. Und dann ist der Andrang ganz, ganz groß, weil die sagen, wir wissen gar nicht, wann die Milchtüten wiederkommen. Aber man hat in Wirklichkeit natürlich noch 5 Milchtüten im Lager stehen zusätzlich. Und dann sagt man 3 Tage später, wir haben noch welche bekommen. Oh mein Gott. Und ich weiß, dass das von großen Firmen gemacht wird, aber weil ich selber schon auf Firmenseiten gearbeitet habe und ich weiß, was mit dem Thema künstliche Verknappung angeht und wie das Ganze gemacht wird. Ich glaube, man muss sich, ganz kurzer Tipp, da immer die Frage stellen, wenn eine ganz große Marke sagt, oh mein Gott, das ist ultra limited, außer jetzt so Sachen wie Spekulatius-Geschmack. Ergibt schon Sinn, warum das Ganze limited ist. Ne, finde ich doof, ich kann ganzjährig Spekulatius essen, finde ich eine Frechheit, aber gut. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, hier ist, keine Ahnung, Vanille-Erdbeere als Geschmacksrichtung und die sagen, das ist ultra limited und dann sagen die, das wird nie wiederkommen, dann musst du dir einmal kurz die Frage stellen, warum? Wenn das Ganze nämlich gut anschlägt, das heißt, wenn das Ganze schnell ausverkauft ist, gibt es keinen Grund, warum eine Firma sagen würde, wir kaufen das nicht nochmal ein. Und dann muss man sich einfach klar machen, wenn sie merken, das Ganze läuft gut und sie entscheiden sich dagegen, das nochmal einzukaufen, sondern bringen es irgendwann nochmal zurück, dann ist es nicht im Sinne des Kunden, sondern wirtschaftliches Interesse, weil man quasi den Demand erhöht. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ich habe das letztens bei einer Firma gesehen, die meinten, ja, für uns ist es total schwierig, diesen Aromastoff herzustellen. Bullshit, Alter. Wir reden hier von, keine Ahnung, Marzipan oder Stracciatella oder so. Was für schwer herzustellen. Ihr habt doch die Formulierung. Ist jetzt nicht so, als wären da, weiß ich nicht, Rhinoceros-Hörner drin oder so ein Bullshit, ne? Also diese ganzen Sachen sind ja total einfach zu resourcen, ne? Also so Sachen wie Aromastoffe und so weiter, außer so ganz spezifische Sachen wie Spekulatius-Geschmack oder Lebkuchengeschmack und so weiter. Alle anderen Limitierungen ergeben keinen Sinn. Und ich glaube, das muss man sich einfach mal kurz klar machen. Wenn eine Firma sagt, hey, das ist jetzt ein Special, ja, es gibt auch so Sommereditionen und so, ne? Klar, aber ich rede wirklich davon, dass sie sagen, hey, ihr wollt unbedingt White Chocolate Macadamia haben, die wird es jetzt erstmal nicht mehr geben. Warum? Warum? Wenn es gut läuft, warum gibt's sie nicht? Und da muss man ein bisschen Marketing verstehen, weil vielleicht läuft es gar nicht so gut. Denn es gibt natürlich auch die Situation, dass Marken merken, ohne Sache läuft nicht so gut an. Und dann gibt es Techniken und Tricks, diesen Demand zu erhöhen. Dann sagt man, das Ganze war nach 5 Minuten ausverkauft, war es aber in Wirklichkeit gar nicht. Sondern man hat gemerkt, es läuft nicht gut an. Was macht man dann? Man nimmt den Batch, stellt den nach hinten ins Lager und sagt, es war so schnell ausverkauft. Und dann behauptet man, hey, wir konnten noch kleine Mengen auftreiben für den nächsten Sale. Oder man bringt in 2, 3 Wochen, 1, 2 Monaten ganz plötzlich das Produkt zurück und hat gesagt, weil der Demand so hoch war, und holt die dann hinten aus dem Lager raus. Und das sind alles Dinge, wenn man darüber nachdenkt, ergibt das voll viel Sinn. Und surprise, das kann man alles herausfinden im Internet. Und ich glaube, das ist krass, weil Moral spielt in der Wirtschaft keine Rolle. Und ich glaube, das muss man sich einfach mal kurz ein bisschen...
Ja, also ich gebe dir da recht. Ich finde, Verknappung ist ein wichtiges Element, um... Also ich finde, es gibt ja die... Wir reden ja von der künstlichen Verknappung, ne? Ich finde Verknappung und Dringlichkeit super im Marketing. Warum? Weil du damit den Menschen, denen du wirklich helfen kannst, schneller ein Problem lösen kannst, weil sie eher ins Handeln kommen. Aber eine natürliche Verknappung wäre...
Ja, stimmt.
Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du kommst jetzt zu uns und sagst, Michi, ich habe das Problem, ich esse so wenig, ich habe Haarausfall, mir geht's nicht gut, ich weiß, ich esse zu wenig, und ich sag zu dir, hey, ich habe eine Lösung, und du sagst, ja, Michi, ich möchte jetzt die Lösung nicht haben, weil ich will lieber noch ein Jahr lang so weiterleben, als Beispiel. Und ich sehe das und sage, schau mal, ich kann ja auch die Dringlichkeit erhöhen, indem ich sage, du kannst so nicht weiterleben. Und die Verknappung wäre dann im Prinzip, schau mal, wir bieten dir das an, aber wir können dir das vielleicht nicht rund ums Jahr anbieten, weil wir halt auch einfach nur 5 Menschen sind, die da arbeiten, und wir haben halt nicht so viele Plätze.
Wir haben jetzt gerade einfach Kontingent, genau.
Genau. Aber künstlich wäre ja sowas wie, ich habe einen Kalorienrechner, was ich ja wirklich habe, der in dem Google Sheet ist, und sage, oh, wir haben nur noch 10 Google Sheets übrig, weil das kannst du ja unlimitiert drucken. Ne? Ja. Oder nur noch bis 24 Uhr könnt ihr euch den Rechner für 5 Euro sichern. Warum können wir uns denn nach 24 Uhr nicht für 5 Euro sichern? Ne? Bei einem Webinar.
Ich hab auch noch ein voll gutes Beispiel. Da muss ich nämlich immer dran denken, weil das so ein gutes Beispiel ist. Vor ein paar Jahren hat Nintendo eine Physical, also bei den Videospielen gibt's ja Physical und Digital, ne? Also ist, man sagt, man kauft sich das Spiel im Laden und man kauft sich das Spiel online. Und unter Sammlern, beziehungsweise, und viele Gamer sagen, sie möchten es physisch haben, einfach weil bestimmte Marken, zum Beispiel Nintendo-Spiele und so weiter, halt auch einfach in der Zeit mit dem Wert skalieren und weil man es einfach deutlich weniger bekommt. Also ich möchte alle Pokémon-Spiele physisch haben, so, ne? Und das Ding ist, dass Nintendo hatte eine Version von, boah, ich glaube, es war Mario Galaxy 1 und 2 und Mario 64 oder sowas, physical rausgebracht. Und man konnte das vorbestellen bis zum, ich glaube, es war der 31.3. Ich komme jetzt nicht merken, weil es mein Geburtstag war. Und so für 3 Monate lang vorbestellen. Und danach war klar, entweder du hast es vorbestellt oder du konntest es nicht kaufen, physical. Und alle Leute waren so, warum? Warum druckt ihr nicht mehr Spiele? Und das ergibt ja total viel Sinn, weil niemand hält Nintendo auf, mehr Spiele zu drucken, sondern Nintendo wollte einen physischen Demand, einen Demand erschaffen, einen künstlichen, der eigentlich gar nicht da sein sollte oder da sein musste. Man kann natürlich auch einfach sagen, ihr könnt es bis zum 31. nur runterladen. Das wäre auch eine künstliche Verknappung, weil ihr habt die Datei, Digga, dann copy-paste halt, so nach dem Motto, ne? Und das fand ich so interessant, weil sich da wirklich die ganze Blase gedacht hat, also die Gamer-Bubble sich gedacht hat, wo sind wir denn jetzt hingekommen? Wir haben einen der größten Videospielhersteller, Publisher, Entwickler aller Zeiten, die sagen, ihr könnt bis dann vorbestellen und danach gibt's das nie wieder. Und da haben alle wirklich gesagt, gerade, also die Videospielbranche ist da sehr laut und auch sehr aggressiv, was dieses Verknappungsthema angeht, und hat halt gesagt, was soll der Scheiß? Und die sind damit durchgekommen und dadurch hat jetzt einfach dieses Spiel physisch einen extrem hohen Wert, weil du es einfach nicht mehr kaufen kannst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so oft passiert vor unseren Augen. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, man wird so richtig bambuselt. Also ich habe das letzte Jahr mal so ein bisschen hobbymäßig bestimmte Marken nebenbei beobachtet, wie oft die denn Sales machen. Und mittlerweile machen Marken ja wirklich jede Woche Sales, also gerade in der Proteinblase. Und da ziehen auch andere Marken mit. Das bekomme ich halt auch mit, dass Marken sagen, wir müssen das machen.
Ja klar, weil sonst verlierst du Sales.
Genau, ne? Genau. Und wir müssen halt auch sagen, okay, die Firma macht das um 11, dann machen wir das um 9. Das ist insane, das ist crazy, wenn man darüber nachdenkt. Und das Krasse ist wirklich, wenn man sich das Ganze mal anschaut, es sind die gleichen Rabatte, die jede Woche gegeben werden. Diese Woche gibt's die auf Proteinriegel, nächste Woche auf Matcha, darauf die Woche dann auf, weiß ich nicht, Flavorpulver, und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Und das Hoarding, was dadurch passiert, dass man sagt, man bestellt sich das jetzt ganz schnell im Vorrat und so weiter, ist wirklich krass. Das hat Ausmaße angenommen. Ich habe so ein bisschen, weil wie gesagt, ich meine Leidenschaft wäre Investigativjournalismus, wenn das eine Sache wäre, die sicher wäre. Und wenn man da irgendwie ist, ich liebe Recherche. Und ich bin in Gruppen gegangen und habe mir angeguckt, was die Leute da teilweise an Produkten verkaufen und so weiter. Und es ist crazy. Es ist einfach insane, wie viel diese Menschen kaufen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gibt wirklich Leute, und die Dinge haben ja ein Haltbarkeitsdatum, ne? Und es gibt wirklich Leute, die kaufen sich von einem Flavor-Pulver 6, 7, 8, 9 Pakete im Vorrat, weil gesagt wird, das ist der letzte Restock. Warum? Wenn das Ganze gut zu laufen scheint, was ihr behauptet, warum der letzte Restock? Wahrscheinlich, weil es nicht so gut läuft und wir halt verarscht werden. Aber man bringt damit die Leute dazu, mehrere Pakete zu kaufen. Und das ist gruselig.
Warum glaubst du, steigen bei der Gaming-Bubble, also wie ich das höre, ist die Gaming-Bubble richtig aufgeklärt? Da kannst du nicht einfach so den Molly mit den Leuten machen.
Nee.
Was glaubst du, warum ist es in der Ernährungsbubble anders? Was ist da anders?
Ganz ehrlich, ich glaube, es ist so banal wie wegen der Preise. Ich glaube, das ist ein Element, weil so ein Spiel kostet 40, 50, 60 Euro. Also das ist ein bisschen wenig, never mind. Spiele kosten 69 Euro mittlerweile neu, also ein neues Spiel.
Eigentlich auch frech, wenn man bedenkt, dass es eine Datei ist, die CD.
Wobei man muss ja auch die Entwickler bezahlen, ja, und so weiter. Ne? Aber ich muss sagen, zum Beispiel, es gibt halt Spiele, also da bin ich auch echt kritisch so. Gerade so Nintendo-Spiele sind grundsätzlich sehr teuer und fallen fast gar nicht im Preis. Also das ist das Problem. Viele Spiele fallen ja irgendwann im Preis. Ne? Also gerade PlayStation, Xbox und so weiter, die gehen irgendwann runter, das sind die AAA-Titel, die kriegst du dann irgendwann safe 2, 3, 4, 5 Jahre später für 20, 30 Euro weniger. Neue Spiele kosten immer noch 70 Euro mittlerweile. Ich komme aus Zeiten, da waren es mal 49 Euro, da waren es 59 Euro, jetzt sind 70 Euro. Man hat aber halt auch zur Verteidigung häufig natürlich viele Stunden, ne, Gameplay. Aber früher haben wir auch schon, also Nintendo DS-Spiele, ich bin ja DS-Generation quasi, also Game Boy Advance und dann Nintendo DS-Generation, die haben immer 39 Euro gekostet. Das war so viel Geld früher. Das war so viel Geld als klein. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Genau, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, zu meinem Geburtstag habe ich Nintendo DS bekommen. Sowas gab es nicht. Es war für mich, das war das größte Geburtstagsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Es war insane. Ich bin 11 Jahre alt geworden. Ich habe meinen Shit verloren. Ich war so, hä? Und ich hatte ein Spiel, weil das halt in einem Bundle mit Nintendox kam. Und ich habe so lange, den habe ich noch. Und ich habe so lange gespart, damit ich mir ein Spiel kaufen konnte. Ich habe mir Animal Crossing gekauft. Ich habe es geliebt. Und ich habe irgendwann dieses Animal Crossing verloren. Ich habe mehrfach die Wohnung auf rechts, links, whatever gedreht, bis ich es nicht gefunden habe. Und ich habe geheult. Und meine Mama meinte so, ey, ist das in Ordnung? Ich gebe dir das Geld. Dann gibst du mir das irgendwie in 2 Sätzen wieder sozusagen von deinem Taschengeld. Dann kannst du dir das Spiel kaufen, weil sie gemerkt hat, wie sehr ich dieses Spiel wollte. Aber es waren 40 Ocken. Und ich glaube, dass wir bei bestimmten Sachen einfach sehr viel nachlässiger sind, was den Preis angeht. Weil ein Videospiel steht ja immer im Schrank und guckt mich an. Und ich sehe immer physisch, was ich gekauft habe. Aber Lebensmittel verbrauche ich ja. Und mir wird ja der Anschein vermittelt, ich brauche auch immer Nachschub. Und ich finde das krass, weil ich bin jemand, ich mache viel Sport, ich trinke fast täglich einen Proteinshake und trotzdem brauche ich wirklich lange, bis ich meine Proteinsachen leer habe. Ich finde das crazy. Ich kaufe immer 1-Kilo-Beutel und ich brauche wirklich lange, bis ich die Dinger durch habe. Ich meine, ich habe auch mehrere Geschmacksrichtungen und so weiter, ne? Und es gehen auch mal Tage, da trinke ich keinen Proteinshake. Aber diese Mengen, die die Leute kaufen, die kann ich ja gar nicht zu mir nehmen. Aber das Spannende ist ja, es wird ja auch noch das Konzept damit verkauft, ersetzt doch dein Frühstück durch einen Proteinshake. Das heißt, oder 2 Shakes am Tag.
Im Beispiel,
das heißt,
du verkaufst, von Law jetzt. Gibt ja auch
genau,
noch
du verkaufst, Dinge, ja? Genau, du verkaufst 2 Portionen Protein am Tag für Personen, Achtung, These, die es vielleicht in dem Ausmaß gar nicht brauchen. There I said it. Und dann hast du natürlich einen Kunden, der dauerhaft Produkte braucht. Und ich glaube auch, und das ist gruselig, ich sehe besonders in der Mobbubble, dass es auch so statussymbolmäßig ist. Also, dass mittlerweile wird man ja gelobt von Influencern, wenn man seinen teuren Einkaufskorb danach teilt und sagt, wie viel Geld man ausgegeben hat und so. Das ist gruselig. Es werden Vorverkaufskörbe gepackt von den Influencern und den kann man dann einfach anklicken und dann ist es in seinem eigenen Warenkorb und das sind dann so über 600 Euro. Das ist no joke. Ich habe das von letzter Woche von einer Influencerin.
Kaufen das echt Menschen für Lebensmittel? Damit gehen Sagi und ich zwei Monate einkaufen.
Ich wollte gerade sagen, hast du jemals in die Kommentare geguckt, wenn Influencer fragen, für wie viel Euro habt ihr heute bestellt?
Nee,
ich schicke dir nachher mal. Ja, ich schicke dir nachher mal Screenshots. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also da sind dreistellige Beträge absoluter Standard. Und also schreiben Leute rein, ich konnte diese Woche nicht bestellen, weil ich letzte Woche schon so viel bestellt habe und wir müssen diesen Monat irgendwie noch über die Runden kommen und so. Das kannst du dir nicht vorstellen. Shit. Ja. Und dann sagen sollte so, boah, wann kann ich eigentlich über Klarna kaufen und so weiter. Dann schreiben Leute, boah, ich habe leider kein Geld mehr für diesen Monat, es tut mir leid, aber ich würde so gerne bestellen. Oder Leute sagen, ey, eigentlich habe ich kein Geld mehr, aber ich habe jetzt doch nochmal bestellt. Da kauft keiner für 30 Euro ein.
Aber findest du nicht, also schau mal, wir haben ja gerade, das würde mich jetzt mal interessieren, das scheint ja mehr dahinter zu stecken. Also ein Spiel, ganz ehrlich, wenn du jetzt an einem Spiel, also ich bin jemand, ich rechne immer Value per Second. Das ist meine Maßeinheit. Wenn du mich fragst, also Wert pro Sekunde. Wenn du mich zum Beispiel, wenn ich mit dem Spiel, das 69 Euro kostet, wenn ich damit 100 Stunden spielen kann, dann kostet mich die Spielstunde 69 Cent, was ich, ganz ehrlich, eigentlich ziemlich günstig finde.
Voll, ja.
Voll, ja. Also wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt ein Automat im Wohnzimmer, bei dem ich jetzt 1,69 mal 2 sind 1,37 oder so oder 1,38, egal, sagen wir 1,50 Euro, sagen wir 2 Euro, um es noch einfacher zu machen. Ich habe so ein Automat im Wohnzimmer, bei dem ich 2 Euro einwerfen muss dafür, dass ich 1-2 Stunden am Tag gut unterhalten werde. Finde ich, ist ein geiles Investment. Ne?
Ja.
Aber bei einem, was man ja nicht vergessen darf, Supplemente, egal wie sie jetzt sind, ob das jetzt, also wir reden jetzt, es gibt ja auch notwendige Supplemente, in Anführungsstrichen, wenn du zum Beispiel vom Arzt verschrieben bekommst, du hast einen Eisenmangel, whatever. Hm. Aber ich sag mal, sowas zum Kochen, zum Backen, Proteinpulver, das sind ja Lebensmittel.
Ja.
Und das sind keine günstigen Lebensmittel. Also wenn ich das mal vergleiche.
Naja, Proteinpulver ist die günstigste Proteinquelle potenziell, je nachdem, wo du es kaufst. Also auf die Proteinmenge gerechnet ist Proteinpulver immer noch, also die Menge, die du bekommst als Value, mit Abstand die günstigste. Also wenn du zum Beispiel also du darfst jetzt halt nicht das 39 Euro Proteinpulver kaufen, ne? Aber wenn du halt 30 Gramm Eiweiß für, weiß ich nicht, 1 Euro oder so bekommst, dann musst du ja einfach nur mal überlegen, zum Beispiel ein Block weicher Tofu kostet in meinem Asiamarkt 1,40 Euro und das sind 400 Gramm und das ist sehr, sehr günstig. Und da hast du wie viel Protein drin? Wie viel Proteine sind 400 Gramm Tofu? 40 Gramm.
Ja, okay. Also
einfach nur die Proteinmenge. Das Ding ist natürlich, ein Lebensmittel, also ein, ich nenne es jetzt mal vollwertiges Lebensmittel, also was verschiedene, ne, hat ja auch noch andere Sachen. Das heißt, ein vollwertiges Lebensmittel hat natürlich, also der Tofu bringt natürlich auch noch Fett mit sich und Ballaststoffe und weiß nicht, ich glaube, Tofu
aber gut.
Ballaststoff. Aber du weißt, wie ich meine, du hast auf jeden Fall noch, du hast auch Volumen und so weiter. Aber einfach nur, was eins einfach nur um Proteine geht, ist Proteinpulver die günstigste Proteinquelle. Aber du solltest natürlich auch smart kaufen. Ich kaufe zum Beispiel immer Proteinpulver. Ich achte darauf, mein Proteinpulver kostet pro 500 Gramm nicht mehr als 10 bis 15 Euro. Mehr zahle ich nicht für 500 Gramm.
Also ich hole mir das von Aldi. Weigere
ich mich. Ich kauf immer das von NutriPlus. Das kostet als Kilo 30 Euro, glaube ich. Und das ist für mich okay, weil das ist, also ich mag es, schmeckt ganz gerne. Es schmeckt gut, ich mag es ganz gerne. Es ist vegan, es hat viele verschiedene Proteinquellen. Und ich kaufe tatsächlich auch in erster Linie im Angebot. Und mit einem Code. Das heißt, ich komme auf so 13 Euro pro 500 Gramm oder so.
Ich möchte nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Und zwar, rein aus Psychologie-Social-Media-Sicht. Für ein Spiel finde ich 69 Euro, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ich finde es gerechtfertigt. Aber letztendlich sind ja Proteinpulver, Backmischungen, whatever, die sind ja deutlich teurer wie im Supermarkt normale Lebensmittel. Oder ich sage jetzt mal, du gibst bei einer Bestellung von einem Supplement-Shop, gibst du wahrscheinlich das Gleiche aus oder sogar mehr wie für einen Wocheneinkauf.
Oh Gott, ja.
Und
auf jeden Fall.
Da, finde ich, ist die Bereitschaft eigentlich sehr gering, mal so 100, 200 Euro im Monat zu latzen, Wobei man ja sagen muss, das ist ja eigentlich eher ein Premium-Produkt. Du würdest ja wahrscheinlich die Menge an Pulver gar nicht benötigen.
Nein.
Würdest du dich vernünftig ernähren, würdest du wahrscheinlich sogar Geld sparen.
Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde, das sind sehr spannende Elemente. Also A muss man sagen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mich als Beispiel nehme, wenn ich Proteinpulver kaufe, ich komme damit sehr lange aus. Also ich komme mit, keine Ahnung, einem Kilo Proteinpulver bestimmt. Wenn ich wirklich nur eine Sorte essen würde, wahrscheinlich komme ich damit locker 3 Monate aus, wenn nicht sogar länger einfach. Ich, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht rechnen auf Portionen, aber ich nehme auch nicht immer so eine volle Schaufel, so, ne, also ist einfach so, wie ich damit auskomme. Aber das Ding ist so ein bisschen, das heißt, wenn du für einen Wocheneinkauf kaufst, verbrauchst du es ja auch nicht in der Woche, muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Das heißt, hinzu kommt, man kauft online. Das ist eine Kaufschwelle, es ist ein Unterschied. Es ist leichter, online zu kaufen als im Laden. Das macht einfach nochmal einen massiven Unterschied. Was Banane ist, weil man sieht im Laden ja zumindest die Menge. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich mir Proteinpulver bestelle und es kommen diese Kilobeutel an, denke ich mir, oh mein Gott, das ist so groß wie mein Oberkörper, so nach dem Motto. Es ist, glaube ich, wir haben hier noch einen anderen Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben. Das ist das Thema Auswahl. Was ganz witzig ist, weil bei Videospielen haben wir ja auch sehr viel Auswahl. Aber du kaufst ein Spiel ja häufig wegen einer sehr spezifischen Sache, weil du entweder das spezifische Genre möchtest, weil du die spezifische Marke möchtest. Du kaufst ein Assassin's Creed Spiel, weil du die anderen Assassin's Creed Spiele magst. Du kaufst das 35. Call of Duty, weil du Call of Duty magst. So. Und das Ding ist halt, bei Proteinpulver ist es ja so, ich erwische mich auch dabei, dass ich mir gerne die Vielfalt gebe. Deshalb habe ich nicht nur eine Sorte. Ich habe auch irgendwie insgesamt in meiner Wohnung 5 verschiedene Sorten Proteinpulver rumfliegen, weil ich halt einfach... Nein, aber das ist doch der Punkt. Wahrscheinlich würde ich weniger kaufen, wenn es nur eine Sorte gäbe. Man möchte ja Auswahl haben. Genau. Und ich glaube, da hat sich das ja mittlerweile komplett... Also es ist ja crazy geworden, wenn du mal überlegst, wie viele Sirupsorten es gibt oder wie viele Flavorpulversorten. Und das ist cool. Aber... das führt ja auch zum Kauf. Weil wenn du siehst, oh, da ist eine Sorte, die habe ich noch nicht, dann kaufe ich die. Ich glaube, dass ganz viel, und das ist eine Sache, die ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert in diesen ganzen More-Facebook-Gruppen mitbekommen habe. Es gibt so More und ESN und so Tauschgruppen auf Facebook. Da sind so 40.000 Leute drin und die tauschen untereinander oder verkaufen teilweise oder verschenken, wenn die Sachen abgelaufen sind. Ganz viele Leute verschenken gefühlt ganze Wagenladungen an abgelaufenen Sachen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die Menschen haben teilweise den Keller voll mit Produkten von bestimmten Firmen, die abgelaufen sind, weil sie es nicht geschafft haben, die zu konsumieren. Und da sieht man halt irgendwie, die Leute kaufen sich 5 Pakete, weil sie denken, es kommt nicht mehr wieder und dann schmeckt es ihnen nicht. Und dann tauschen sie durch. Manche Leute versuchen verzweifelt seit 2 Jahren dieses eine Geschmackspulver, weil das ihr Lieblingsgeschmack ist, und sie bekommen es aber nirgendwo mehr und so weiter. Und das ist ja, das führt ja auch zum Überkonsum, dass man sich denkt, oh mein Gott, also ich habe auch die Proteinmarke, von der ich immer kaufe, hat im Sommer Buttermilch, Zitrone, also Buttermilch trotzdem vegan, aber Geschmacksrichtung Buttermilch, Zitrone rausgebracht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgeschmackssorten. Da habe ich mir auch ganz schnell 2 Beutel gekauft und war eigentlich ein bisschen stinkig, dass es nur 500 Gramm Beutel waren anstatt ein Kilo. Und ich habe dafür definitiv mehr als meine eigentlichen 15 Euro bezahlt. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich liebe die Geschmackssorte, ich bestelle mir die jetzt. Und ich habe da immer noch was von, ich freue mich darüber. Aber auch das führt ja zum massiven Überkonsum, weil du denkst, niemand würde so viel Proteinpulver kaufen, wenn es wie vor ein paar Jahren nur Schokolade, Vanille, Erdbeer gäbe. Niemand. Weil du musst ja einen, und das ist auch ein Punkt, um kurz hier so ein bisschen aus dem Vertriebs- und Marketing-Nähkästchen zu plaudern. Es gibt im Customer Relationship Management, also die Art und Weise, wie man wie man die Beziehung zu den Customern behält, wie man neue Customer findet, alte Customer bei sich behält und so weiter. Es gibt ein Phänomen, und zwar, selbst wenn Kunden glücklich sind, kann es passieren, dass sie irgendwann auch als Dauerkunde abwandern, weil sie sich das Gegenangebot angucken. Und dabei muss das Gegenangebot nicht mal unbedingt günstiger sein, interessanterweise, sondern einfach etwas bieten, was die eigene Marke, bei der man eigentlich Kunde ist, nicht bietet. Und das können so Sachen sein wie Geschmackssorten. Und ich finde, bei wenig Sachen sieht man das so krass wie in der Proteinbranche, dass Leute, also dass so krankhaft neue Sorten produziert werden und introduced werden und so weiter, damit man seine Kunden bei der Stange hält. Und das ist eine total interessante Sache. Das bedeutet, Firmen sind gezwungen, massive Geschmacksrichtungen und Mengen und so weiter zu produzieren, damit auch bestehende Kunden, die ja so übersättigt und auch dran gewöhnt sind, dass es jede Woche was Neues gibt, bei einem bleiben. Und das ist so ein selbst auferlegter Teufelskreis so ein bisschen. Und das ist total spannend, weil eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, man hat bestehende Qualität, die Qualität ist gleichbleibend und so weiter. All das sind Elemente, die trotzdem zu einer Abwanderung von Kunden führen können, wenn sie ein Gegenangebot sehen. Auch wenn sie glücklich sind. Und das ist halt Psychologie und da muss man gegensteuern. Und das eskaliert meiner Meinung nach total seit Jahren.
Mhm. Ja, ja. Ich gebe dir recht. Ich würde jetzt mal gerne so diesen Produkt und Marketing-Sack so ein bisschen zumachen und jetzt gegen Ende der Folge dir nochmal die Frage stellen, was ist so dein Gefühl, was denkst du, was beobachtest du, worauf müssen wir uns im Jahr 2026, aktuelle Prognose von dir, aufs Ernährungs-Social Media gefasst machen? Was wird auf uns zukommen? Was ist deine Einschätzung?
Das ist super schwierig, weil ich meine, letztes Jahr hat uns plötzlich mit Roh- und Gottesnahrung überrascht. Ne? Hat ja auch keiner mitgerechnet und plötzlich kommt das um die Ecke und wir alle sind so, hä? Ich glaube, also jetzt mal fernab, also von Marken weggedacht, was Community und gesellschaftlich passieren wird, ich glaube, es wird eine noch größere Gegenbewegung geben und damit meine ich nicht eine Gegenbewegung im Sinne von, ich esse kein Protein mehr, sondern ich glaube, dass immer mehr Menschen dieses Marketing und dieses extreme Fokussieren auf dünn und optimieren kritisieren werden. Ich glaube, es wird extremer werden. Ich glaube, wir werden noch mehr zum Thema Longevity hören. Ende letzten Jahres war ja Darmgesundheit der Trend. Ich glaube, dass wir immer wieder irgendwelche neuen Trends sehen werden. Ich glaube, Longevity wird kurz oder lang ein extremes Thema werden. Also weiß ich nicht, wie schlafe ich noch besser und so weiter und wie, ne, und damit einhergehend werden auch wieder neue Produkte introduced werden, weil Produkte sind halt vermarktbar im Gegensatz zu Lösungen. Und ich glaube, ich wünsche mir, weil ich habe das Gefühl, das kommt so seit so ein paar Jahren so ein bisschen, das sind so Leute wie ihr, das sind Menschen, die vielleicht auch eine lange Abnehmreise hinter sich haben und dann ganz plötzlich über die Thematiken sprechen, dass sie sagen, das, was mir wirklich geholfen hat, ist Dinge zu verstehen, dass Leute offen bestimmte Prinzipien kritisieren werden, die Prinzipien des, allein so Sachen wie Kalorienverschwendung ist ja gefühlt ein Unwort geworden im letzten Jahr, aber auch nur, weil Leute es angesprochen haben. Endlich.
Leere Kalorien,
Kalorien oder Essen verdienen. Das sind alles Dinge, die immer mal wieder noch so durchschimmern bei bestimmten Creatern und da springen die Leute mittlerweile drauf an und sagen, was soll das? Halt, stopp. Und Das finde ich gut. Und ich habe das Gefühl, dass während wir vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder sowas mit diesem Health at Every Size Movement, ich will da nicht zu tief drauf eingehen, weil ich dann noch nicht tief genug drin bin, aber das ist ja das, was Leute mit Body Positivity verwechseln und so weiter, ne, wo wir das hatten, wo Leute gedacht haben, Menschen sagen, hey, dick sein ist super, man sollte noch dicker sein. Viel Missverständnis untereinander und zwischen den Ebenen und zwischen den Fronten. Ich glaube, dass wir auch einfach vielleicht in 2026 ein bisschen mehr checken, dass man auch als nicht super dünne Person fit und gesund sein kann. Ich sehe sehr viele Frauen, die mittlerweile sehr offen sind. Männer noch sehr wenig. Ich glaube aber, das liegt daran, dass Männer einfach auch mit
Ego.
Ja, und ich glaube aber auch, dass Männer mit einem bisschen höheren Bodyfettanteil immer noch sehr gut aussehen können. Das wollte ich jetzt sagen, das wollte ich nicht sagen. Aber ich wollte damit sagen,
es ist bei Männern nicht so ein negatives Bild.
Richtig. Und ich glaube, dass Männer sehr viel weniger harten Weg haben, Körperfett zu reduzieren und shredded auszusehen, als eine Frau es machen müsste.
Ja.
Weil, ne, also das ist so, ich weigere mich auch, ich glaube, wenn ich einen niedrigeren Körperfettanteil hatte, ich würde krass shredded aussehen, aber mir ist es viel zu stressig, ich will das nicht, das nimmt mir viel zu viel Lebensqualität weg, während ein Typ mit den gleichen Umständen wie ich zum Beispiel wahrscheinlich echt schon gut aussehen würde. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ultra shredded, aber man würde, also wäre ich ein Mann mit der Art und Weise, wie ich trainiere und all das, ich glaube, ich wäre schon definitiv ein bisschen more on the shredded side. Und ich glaube, dass wir langsam checken und vielleicht auch durch Leute wie mich, I don't know, wobei ich ja theoretisch jetzt nicht gerade auf einer dickeren Seite bin oder sowas, dass fit und sportlich und stark sein gar nicht unbedingt an dünn sein gebunden ist. Und das hoffe ich, das will ich. weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und das glaube ich. Ich glaube, ich habe das Gefühl, eine Fassade bröckelt. Ich habe das Gefühl, die Fassade bröckelt. Was übrigens auch nicht unbedingt zuletzt daran liegt, dass ich glaube, dass bestimmte Marken, also das muss man sich auch mal kurz klar machen, bestimmte Marken erreichen irgendwann auch einen Threshold. Genau. Die erreichen irgendwann einen Punkt, wo du alle Leute in Anführungsstrichen in Deutschland abgeholt hast und die haben sich für oder gegen dich entschieden. Und es wird irgendwann einfach nicht mehr großer Zulauf kommen. Und das ist ja das Ding. Und entweder man macht das dann wie zum Beispiel Mordi, expandieren jetzt nach Amerika und so weiter. Aber das Ding ist ja, du musst ja, also die Art und Weise, wie dein Content gemacht wird, muss sich ja verändern, weil du hast doch schon alle Leute abgeholt, die du abholen willst, so nach dem Motto. Da muss sich ja was ändern. Das heißt, der Neukundenzufluss wird sehr, sehr viel geringer werden. Und das heißt, du musst dir einfach neue Dinge überlegen. Und meistens ist das, dass diese Marken dann, wenn sie jetzt von, hey, wir wollen alle dünn sein, also um euch das mal kurz ein bisschen zu verbildlichen, man hat als Marke irgendwann Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, man überlegt sich, worauf fokussiere ich mich jetzt? Wenn wir zum Beispiel Rocker nehmen, die sind vor 3 Jahren, 4 Jahren komplett vegan geworden. Ich glaube, das waren so 4 Jahre, 5 Jahre. Eine große Proteinmarke, die haben ganz normale Proteinpulver und haben sich dann irgendwann entschieden, wir werden jetzt komplett vegan. Was ich crazy fand, ich habe das mitbekommen, als es passiert ist und ich war so, krasser Take, weil die eigentlich, fand ich, als Marke nicht dafür gestanden haben. Die haben mir nicht die Vibes gegeben von wegen, wir werden jetzt alle vegan, so, ne? Die haben sich einen kompletten Roster aufgebaut an wirklich krassen Athleten, die alle vegan waren, offiziell. Ich steck da nicht drin, ich will da auch nichts hinterfragen. Bei manchen Leuten weiß ich jetzt nicht, die haben mir jetzt nicht den Vibe gegeben, als würden die persönlich, weiß ich nicht, Tiere aus der Massentierhaltung retten wollen würden, so nach dem Motto. Auf jeden Fall hat Rocker den kompletten Switch gemacht. Rocker hat wirklich, die haben sich um 180 Grad gedreht und ich dachte, heftig, das ist die Zukunft. Und jetzt haben wir Marken, die 2 Kilo Whey-Protein verkaufen, casual. Und ich finde das so krass, weil ich glaube eigentlich, dass wir bestimmte Entwicklungen mitmachen müssen. Und andere Marken machen das und profitieren davon. Und ich glaube einfach, dass manche Fitnessmarken in Deutschland nicht mehr super lange mit ihrem normalen Prinzip fahren können. Es müssen andere Switches finden. Entweder Themen Veganismus auf, das heißt, die vegane Vielfalt höher schrauben. Das muss passieren, schlichtweg einfach, weil der Wandel extrem ist. Wir sehen Marken wie die Rügenwalder Mühle oder Gutfried oder sonst was. Leute, die währenddessen immer noch Fleischprodukte produzieren, die einfach merken, dass sich deren veganer Schinkenspicker unfassbar gut verkauft und dass die teilweise andere Produkte, Fleischprodukte komplett aus dem Dings nehmen. Man kann jetzt darüber reden, moralisch, ob es okay ist, die zu kaufen, während sie noch Fleisch produzieren, bla bla bla. Aber wir sehen, dieser Switch muss passieren. Es werden immer mehr Menschen plant-based. So. Das bedeutet, da müssen auch große Marken mitziehen. Eine Sache, die ich seit Jahren gar nicht sehe in dieser Bubble, was ich nicht checke, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir verkaufen, also gerade zum Beispiel Moore macht das, die verkaufen einfach eine Portion Haferflocken-Porridge in einem Päckchen für irgendwie 3 €. Und das sind so 35 Gramm oder sowas. Ich glaube, dann noch 30 Gramm Proteinpulver drin oder sowas. Und einmal Proteinpulver. Protein-Porridge. Du kannst halt auch einfach eine Schaufel Haferflocken und eine Schaufel Proteinpulver nehmen. Es ist normal geworden. Wir kommen wieder in den Convenience-Bereich, wo wir eigentlich seit 2-3 Jahren extrem gut dran arbeiten, das zu reduzieren, Emissionen reduzieren und so weiter. Und das Ganze sehe ich auf diesen Seiten gar nicht. Wir haben riesengroße Diskussionen auf allen möglichen Seiten, wo es gar nicht thematisch so groß ist. Zum Beispiel, ich war 2024 auf der Eras Tour. Was glaubt ihr, was ich mir anhören musste? Oh, es ist so scheiße für die Umwelt. Und dann habe ich mal aus Spaß herumgerechnet, dass irgendwie ein einziges Football-Match halb so viele Emissionen hat wie die komplette Eras Tour oder sowas. Ich habe ganz wild rumgerechnet. Und ich denke mir so, hä? Wir sind hier in Zeiten von, also ich bin biased, ich bin Taylor Swift-Fan, so don't judge me so. Aber der Punkt ist, wir sind in Zeiten, wo wir mit der Formel 1 darüber diskutieren, dass die wirklich Pläne vorlegen müssen, wann die denn klimaneutraler werden, während wir einmal Porridge kaufen in einer Plastikpackung. Das ist doch scheiße. Also das ist einfach, wo ich wirklich sage, hey, ich reiß mir seit Corona, ich habe mich während Corona sehr viel mit dem Thema verpackungsfrei beschäftigt und so weiter. Ich reiß mir wirklich den Arsch auf, versuche so gut nachhaltig wie möglich einzukaufen, unverpackt und dies, das. Und dann sehe ich große Marken, die einen Scheißdreck dafür tun. Und ich hoffe, dass wir da einfach wieder ein bisschen krasser werden in 2026, dass wir einfach wieder Accountability einfordern. Dass wir wieder einfordern, hey, Aus wie viel Prozent recycelbarem Material besteht denn euer 2-Kilo-Topf? Oder gibt's vielleicht die Möglichkeit, das Ganze nicht aus Plastik zu machen, sondern aus, weiß ich nicht, Zuckerrohrresten oder sonst was? Und da sehe ich einfach von den großen Marken noch nicht genug Einsatz. Und da haben halt auch Marken wie Rocker zum Beispiel einfach nicht weitergemacht. Ich habe irgendwann mal mit Rocker geschrieben und meinte so zu denen, warum ist eigentlich immer in euren 300-Gramm-Packungen immer noch ein Löffel drin? Ich habe doch 1000 Löffel zu Hause. Ich habe doch schon, also eine 300-Gramm-Packung, ich habe ja schon 20.000 davon gekauft. Und da meinten die nur so, ja, wir ändern das sowieso demnächst. Danke, dass du schreibst. Wir wollen das umändern und so weiter. Ich habe durch Zufall von einer Freundin letztens eine Packung Rocker-Proteinpulver geschenkt bekommen. Da ist ein Löffel drin. Ich hatte diesen Dialog vor 4 Jahren mit denen auf Social Media. Und ich glaube, da muss sich was ändern. Ich glaube, Kritiker werden größer in 2026. Und ich glaube, mehr Frauen sagen, wir haben die Schnauze voll. Hört auf, ein Business mit unserem Körper zu machen. Ich weiß nicht, ob das Meinung oder Hoffnung ist. Ich weiß es nicht.
Ich sehe das ähnlich wie du und ich würde gerne diesen Podcast mit einer harten, ehrlichen Kritik von dir abschließen zum Thema Social Media und zwar zu uns. Du bist ja logischerweise heute hier, also du scheinst uns ja nicht zu hassen, sonst würdest du die Einladung ja auch nicht angenommen
haben. Nein, ich mag euch. Also bin ich auch biased. Ich mag euch sehr gerne. Ich mag, was ihr macht. Ich glaube, wir stehen da gut im Austausch.
Mich würde aber trotzdem mal interessieren, was du an uns kritisieren müsstest oder würdest, wenn du es müsstest. Einfach, weil ich auch immer ein Fan davon bin, von radikaler Ehrlichkeit und radikaler Kritik. Und mich würde das einfach zum Abschluss mal interessieren. Wo würdest du sagen, das macht jetzt einfach Ernährung auf Social Media vielleicht nicht ganz so toll? Also jetzt nicht, eure lila Farbe mag ich nicht, ich will sie grün haben.
Sondern ich mag keine Einhörner. finde ich gut. Ich wünschte, ihr würdet mehr Stellung beziehen. Ich verstehe aber, warum ihr es nicht tut.
Kannst du das konkretisieren?
Ja, ich wünschte, ihr würdet auf spezifischere Dinge eingehen. Ich glaube, ihr seid in den letzten Jahren in den letzten Monaten ein bisschen offensiver geworden. Das finde ich super. I'm in, weil ich glaube, wenige haben diesen extrem neutrale Basis. Ich würde mir wünschen, dass man, dass tatsächlich große Leute noch stärker auch mit namentlich und so weiter kritisiert werden. Ich verstehe aber, warum man es nicht tut. Punkt. Ich weiß auch nicht, ob das produktiv ist, sage ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt in den letzten Monaten, ich dachte immer, es ist mega produktiv. In den letzten Monaten denke ich mir, vielleicht ist es doch nicht so produktiv. Also ja. Das ist eine schwierige Sache und ich finde es eigentlich gut, weil ihr euch damit auch eine gewisse Distanz und eine Neutralität wahrt. Absolut. Und ich merke ja auch in den letzten Monaten und auch Wochen, jetzt gerade in den letzten 1-2 Wochen, wo ihr über das Thema Volumen-Eating geredet habt und so weiter, dass das schon so ein, man sieht mal eine Person und schon öffnet man so ein bisschen die Büchse der Pandora und da merkt man, dass es halt auch einfach leider keinen Spaß macht, Stellung zu beziehen auf Social Media. Und dass das nicht unbedingt super effizient ist, weil was passiert? Man wird sofort in eine Schublade eingeordnet. Ihr findet einfach nur die Marke scheiße. Und ich weiß, dass es eine Problematik ist. Und deshalb ist es besonders für euch als Medium, die eine Dienstleistung quasi verkaufen, extrem schwierig. Ich glaube, das wäre eher so ein Ding, was ich mir wünschen würde, weil ich halt einfach wünsche, dass mehr Leute, die ich für sehr kompetent halte, offen und ehrlicher und kritischer noch wären. Wobei ich halte euch für sehr, sehr kritisch und das finde ich sehr, sehr gut. Aber ansonsten, ich habe bei euch tatsächlich, ist jetzt mega, mega schleimig, aber sehr wenig zu kritisieren, weil ich echt gut finde, was ihr macht. Und ich bin echt happy, dass es so Kanäle wie euch gibt.
Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Härte gewünscht.
aber ich sag dir ganz ehrlich, glaubst du nicht? Also wir schreiben ja auch immer mal wieder so ein bisschen. Glaubst du nicht, ich hätte, wenn ich dollere Kritik gehabt hätte, euch die bereits gesagt?
Ich denke schon. Ich fand auch zum Beispiel, also das Ding ist halt, ich bin jemand, der ich brauche Menschen, die mich hinterfragen, damit ich mich selbst hinterfragen kann.
Oh, weil voll.
Logischerweise ist ja die ganze Markenausrichtung von einfach Ernährung, die wächst ja auf meinem Mist. Ne? Also ich bin ja nicht anders. Ich weiß genau, wie Marketing funktioniert. Ich weiß, warum ich ein Einhorn als Bild nehme. Ich weiß, warum ich lila nehme. Ich weiß, wie ich eine Brand aufbaue.
Ja.
Und natürlich ist es so, ich weiß auch, wie ich einen Kalorienrechner so bewerbe, dass er viele Klicks bringt. Ich weiß, wie ich die experimentelle Methode so hinstelle, dass viele Leute sich eintragen. Ich weiß, wie man eine Landingpage gestalten muss. Aber ich mache das ja nicht, um den Leuten zu sagen, ich muss ja mit irgendeinem Winkel kommen, um zu sagen, hallo, wach auf. Und wenn halt die Eintrittskarte ein Kalorienrechner ist, finde ich das im Marketing nicht problematisch. Problematisch würde ich es finden, wenn ich sagen würde, du musst 1500 Kalorien essen und damit du es aushältst, sind hier meine Produkte. Weil dann würde ich ja nicht, dann würde ich ja im Prinzip, das wäre dann so eine Verschleierung, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist es so, ich gebe dir recht, ich würde persönlich bin ich ein richtiger, ich habe Bock auf Stress, so, ich habe Bock auf Diskussion. Ich weiß aber, dass ich mir dadurch Schaulustige anziehe,
ja,
die am Ende die Dienstleistung nicht buchen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist es moralisch verwerflich, wenn man eigentlich etwas kritisieren könnte, es nicht zu tun, weil man sich dadurch seine Interessentenquelle verwässert. Und da sage ich, nee, weil nee, man muss auch noch eine gesunde Balance finden.
Ja.
Wofür will ich mich denn eigentlich positionieren?
Nee, ja, sehe ich genauso. Finde ich schön. Ich glaube, wenn ich eine Sache, ich finde es schön, dass ihr manchmal so ein bisschen subtil auf die Fresse seid. Das finde ich richtig cool. Ich mag die Vergleichsbeispiele, wenn dann sage ich irgendwie, so und so viel Kalorien gegessen hat so und so viel Kalorien. Man sieht, sie ist deutlich fitter. Und das finde ich, oder deutlich, naja, ist einfach gesünder und man sieht einfach, dass da viel mehr abgeht und das finde ich richtig, richtig cool und das mag ich mega gerne. Ich frage mich, ob es noch mehr auf die Fresse sein könnte, aber da hast du recht, ich stimme dir zu, ich glaube, dass es bestimmte Thematiken gibt, die man einfach vorsichtiger anfassen muss. Das ist das Gleiche wie, du kriegst Leute eventuell, die sowieso schon Probleme haben im Sport, nicht zum Sport, indem du sagst, beweg dich, du Arschloch, krieg deinen Arsch hoch. Kann sein, dass du ein paar Leute dazu bekommst. Das ist aber eher so Sachen, die du bei Leuten wie, weiß ich nicht, mir schaffst, die seit, keine Ahnung, immer schon Sport gemacht haben und die auch mal angeschrien werden müssen. Und ich stimme dir da total zu und ich finde, es ist sehr intelligent, dass ihr das so handhabt, weil du hast recht, ich sammle mir sehr viele Schaulustige an und das ist ein schönes Gefühl, Follower zu bekommen. Aber die Leute gehen irgendwann oder interagieren nicht mehr und wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber was will ich denn eigentlich? Ich will ja, also, ne? Und das ist total gut. Ihr wollt Kunden haben, total fair, ihr wollt Menschen helfen. Klar, ihr wollt auch Geld verdienen, absolut, 100 pro.
Ja.
Legit, legitim. aber der Punkt ist halt so, Reichweite ist halt leider tatsächlich nicht alles, ne? Aber Reichweite hilft halt, den richtigen Kunden zu finden. Aber es macht auch den Algorithmus ein bisschen kaputt. Das ist ein bisschen schwierig.
Also ich habe mich vor langer Zeit bewusst gegen Abnehmen entschieden und ich sage nicht, dass wir nicht Leuten beim Abnehmen auch helfen, nee, ja. Aber ich möchte mich nicht auf den Markt stellen und jetzt der Nächste sein, der sagt, wenn du wissen willst, wie du 5 Kilo, oder?
Ja.
Ich war ja auch selbst übergewichtig als Kind. Ich könnte ja jetzt auch jedes Mal sagen, hätte ich damals
ich so war fett
Kilo abgenommen, ja.
Oh wow, okay.
Aber du sagst ja, unser Markt ist weiblich. Ich arbeite sehr gerne mit Frauen. Unsere ganze Marke ist weiblich ausgelegt, logischerweise. Es gibt einen Grund, warum ich wenig auf Social Media in den Stories präsent bin, sondern die Sagi. Und ich finde, das ist ein, jetzt kann man sagen, ja, Michi, du willst den Leuten doch nur was verkaufen. Du sagst es nur, damit die Frauen sich gut fühlen. Nee, ich hab da ein geiles Problem entdeckt, dass viele Frauen auf Dauerdiät sind, sich vergleichen, unglücklich sind und ich habe richtig Bock, das Problem zu lösen und es ist halt ein geiles Match einfach nur.
Voll.
Könnte ich jetzt auch als der maskuline Alpha-Influencer mit den Ringerohren mich positionieren? Ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, dieses toxische Bild zu fördern. Warum? Ich bin selber nicht so. Ich habe Pummeluff im Hintergrund. Ich nehme mich doch selber nicht ernst. Warum soll ich jetzt, verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, du meinst, ich habe Blitzer im Hintergrund. Das heißt einfach nur, dass ich auf Stress aus bin.
Genau.
Stress immer und Chaos. Ganz, ganz viel. Immer Spannung. Nee, ich finde das fantastisch. Ich finde das tatsächlich extrem gut. Ich glaube, was der Bubble fehlt, ist Reflektiertheit. Das Problem ist aber halt, die wird halt nicht kommen, weil die Leute merken ja, dass sie damit Geld verdienen.
Mm, ja.
Das ist das Traurige. Und das ist wichtig, deshalb müsst ihr das alle checken. Das heißt nicht, dass ihr es nicht konsumieren dürft oder sonst was, aber ihr müsst checken. Verstehen.
Caro.
Ja.
Zum Abschluss der Folge würde ich gerne von dir noch so eine Art, wenn du einen Tipp hättest, also wirklich nur einen quick and dirty Tipp, wo du sagst, das würde ich den Menschen gerne mitgeben, damit sie so ein bisschen reflektierter sind im Umgang auf Social Media. Was wäre das?
Hinterfragt Intentionen. Finde ich wichtig. Hinterfragt Intentionen. Das heißt nicht, dass Intentionen unbedingt, wenn jemand ein Produkt verkaufen möchte, dass das nicht bedeutet, dass die Person dir nicht helfen möchte. Aber ich finde es gesund, einfach sich die Frage zu stellen, warum macht diese Person das gerade? Weil ich glaube, das hilft schon oft dazu, dafür einfach ein bisschen zu checken, so, ah, Moment. Und dann ist es nämlich ein Ding, möchte die Leute nicht dazu, denen alles vorkauen. Ich möchte, dass die Leute selber in der Lage sind zu verstehen, hey, die Person verkauft mir das gerade oder möchte, dass ich das kaufe. Das kann auch okay sein. Ich möchte aber, dass wir lernen, abzuwägen, ist das jetzt gerade okay, brauche ich das, bewusster Konsum und so weiter. Das ist alles so eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Hinterfragt Intentionen. Ich glaube, das hilft manchmal.
Perfekt auf den Punkt gebracht. Wir kommen zum Ende der Podcast-Folge. Zuallererst möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute da warst, liebe Caro.
Ich danke euch, so sehr schön.
Wir werden natürlich alle Profile, die es von Caro gibt, in den Shownotes verlinken und in der Videobeschreibung, je nachdem, wo wir das Ganze sehen. Und auf Instagram findet man dich unter Climbing Caro, richtig?
Genau. Kletternde Caro. Genau.
Kletternde Caro, genau.
Ich bin so ein bisschen auf Brand irgendwie gerutscht die letzten Monate, aber weiß ich nicht. Manchmal, cool. Das ist halt einfach, alle Alliterationen funktionieren gut und Namenswechsel sind ein bisschen tricky. Ich weiß es nicht. Vielleicht ändert sich es irgendwann mal.
Du kannst ja auch das Climbing zu einer Marke machen und sagen, du kletterst hinter die Fassade. Ja, so Climbing Caro wie der Suchmaschinen-Crawler, der irgendwo krabbelt und das Kleingedruckte liest und zwischen den Zeilen liest. Finde ich ja auch cool.
Ja, ist gut. Oder ich mache irgendwann, mit mir kletterst du zum Erfolg und werde irgendwie ein krasser Business Bro.
Oder so, genau.
Oder
genau.
So. Post auf LinkedIn am Wochenende.
Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, was sie natürlich hat, sonst würde sie ja nicht bis hierhin hören, dann gebt unserem Podcast auf jeden Fall 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl und teilt eventuell die Folge mit einer Person, wo ihr merkt, hey, ich glaube, die hat das Problem mit dem Konsumverhalten, damit sie vielleicht auch so ein bisschen reflektierter hinter die Kulissen klettern kann in der Podcast-Folge mit Climbing Caro. Vielen Dank fürs Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss.